Liebe Gemeinde, liebe Zuhörer, Gnade und Friede sei mit euch von unserem Herrn Jesus Christus. Wie entscheidet man sich für das richtige Putzmittel oder für den richtigen Montagekleber? Viele Marken wollen dir helfen, das Richtige zu finden, indem du, wenn du vielleicht durch den Laden gehst oder online danach suchst, immer wieder so Bilder auftauchen, auf denen vorher, nachher gezeigt wird. Vorher sah es so aus, die zerbrochene Vase, dann nutzt diesen Kleber, nachher schau mal, wie diese Vase aussieht. Oder Putzmittel, guck mal, wie dreckig die Pfanne war und dann mit unserem Putzmittel so eine saubere Pfanne. Schau, wie gut das funktioniert. Damit werben viele. Und bestimmt mögen einige von euch auch Videos, in denen Dinge restauriert werden. Also die gehen immer wieder viral. Uhren, die völlig kaputt sind und dann setzt sich einer hin und säubert jedes einzelne Detail und am Ende funktioniert sie wieder. Irgendwie große Maschinen. Ich habe vor kurzem ein Video gesehen, in dem ein ganzes Boot, eine alte Segeljacht restauriert wird. Und am Ende wird sie wieder ins Wasser gesetzt und man kann sie wieder nutzen. Und es bereitet uns Freude, oder? Solche Videos oder auch solche Bilder zu sehen, zu sagen, guck mal, hier ist etwas Zerbrochenes, etwas Kaputtes und jemand kümmert sich darum. Jemand nimmt es zur Hand und fängt daraus an, was Neues zu machen oder es so zu reparieren, dass es wieder seinen Sinn erfüllt, dass es wieder eingesetzt werden kann. Paulus malt in Ephesern in dem zweiten Kapitel, in den Versen 1 bis 7, ein Vorher-Nachher-Bild. Er malt ihnen vor ihrem Auge nochmal ihr altes Leben vor und zeigt ihnen, wie sie nun sind. Wie hat Gott dein Nachher gemalt? Und deswegen lautet die Predigt heute, Gottes Güte für deine Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und die drei Punkte lauten, Gottes Güte für deine Vergangenheit, Gegenwart und drittens Zukunft. Und lasst uns Epheser Kapitel 2 die ersten 7 Verse lesen. Hört auf Gottes Wort. So hat er auch euch, die ihr tot wart, durch eure Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst wandeltet nach dem Zeitlauf dieser Welt, nach dem Fürsten, der die Gewalt über die Luft hat, dem Geist, der gegenwärtig in den Söhnen des Ungehorsams wirksam ist. Unter diesen haben auch wir alle einst unser Leben geführt, in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken ausführten und von Natur Kinder des Zorns waren, wie die anderen auch. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner großen Liebe willen, die er zu uns hegte, auch uns, als wir tot waren, durch die Übertretungen mit Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr errettet worden und hat uns in Christus Jesus mit auferweckt und mit ihm in die himmlischen Regionen versetzt, um in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte anzuerweisen in Christus Jesus. In dem ersten Kapitel des Epheserbriefes zeichnet Paulus auf, wie herrlich der Reichtum in Christus ist, was wir alles in Christus haben. Und er betet für die Epheser, dass sie Gottes frohe Botschaft mehr verstehen, dass sie tiefer hineintauchen können in diese geistlichen Wahrheiten. Christus ist nämlich Herrscher über alle und alles und er ist das Haupt der Gemeinde. Er ist auch das Haupt der Gemeinde in Ephesus. Und die Epheser erhalten somit ein sehr kostbares Erbe, das sie schätzen sollen, das sie verinnerlichen sollen. Wie hilfst du nun Menschen zu verstehen, wie herrlich diese Botschaft ist? Paulus beschreibt das mit wunderbaren Wörtern und Worten in dem Kapitel 1. Aber er nutzt ja auch ein weiteres Mittel, und zwar zeig ihnen ihre Vergangenheit. Die ersten 3 Verse. Euch, die ihr tot wart durch eure Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst wandeltet nach dem Zeitlauf dieser Welt, nach dem Fürsten, der die Gewalt über die Luft hat, dem Geist, der gegenwärtig in den Söhnen des Ungehorsam wirksam ist. Unter diesen haben auch wir alle einst unser Leben geführt, in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken ausführten und von Natur Kinder des göttlichen Zorns waren, wie die anderen auch. Also, lieber Epheser, wie war euer Vorher? Wie sieht dieses Bild aus, das Paulus malen soll? Er malt Tote. Er zeigt ihnen auf, es sind Totengräber. Menschen, die durch Übertretungen von Gottes Geboten und Sünden nichts anderes können als tot sein. Wie sieht ihr Alltag aus? Sie wandeln nach dem Zeitlauf dieser Welt. Das bedeutet, täglich auf die Begierden und Wünschen des Fleisches zu hören, aufzustehen und danach zu trachten, was diese Welt will, was Satan will. Dinge tun, die gegen Gott gehen, täglich. Und sogar mit einer Freude daran, mit einer Freude, das zu tun, was Gott nicht gefällt. Vielleicht haben einige von den Ephesern geglaubt, frei zu sein, waren auch vielleicht Freie im Römischen Reich. Und sie waren vielleicht auch frei, dies und das zu tun, ihr Tagwerk zu verrichten, Wünschen und Pläne nachzugehen. Paulus zeigt ihnen auf, all diese freien Gedanken, all euer Freisein ist nichts anderes als Sklaverei und als Dienst am Fürsten der Finsternis. Ihr wandelt nach dem Zeitlauf dieser Welt. Ihr seid im Herrschaftsbereich des Fürsten der Finsternis. Vielleicht merkt ihr das nicht jeden Tag, aber ihr werdet immer mehr versklavt und ihr tut nicht das, was ihr tun solltet, nämlich Gott die Ehre geben, sondern ihr tut immer mehr das, was ihm gefällt, was dieser Welt gefällt, was unserem Fleisch gefällt, das sündig ist. Ihr seid Söhne des Ungehorsams. Das ist eure Identität. Wer möchte Sohn des Ungehorsams genannt werden? Wer möchte sich damit bezeichnen, dass man ein Toter ist? Eigentlich niemand. Aber das ist der Zustand, in dem die Epheser gefangen waren. Von Natur aus bedeutet von der Geburt an Kinder des Zornes Gottes. Und Paulus beschreibt, dass dieser Zustand bei ihnen einfach da ist, weil er von Anfang an der Welt da ist, weil die Sünde in die Welt kam und der Mensch sich der Sünde unterworfen hat und nicht Gottes Willen tun wollte. Und es nicht daran liegt, dass die Epheser eines Morgens aufgewacht sind, irgendwie gut waren bis zu dem Zeitpunkt und plötzlich gesagt haben, na, ab jetzt will ich doch eher Sohn des Ungehorsams sein. Und ab diesem Zeitpunkt waren sie plötzlich tot. Nein, niemand stirbt von uns. Wir werden als Tote geboren. Von Natur aus Kinder des göttlichen Zorns. Und nicht nur die lieben Epheser, wir wandelten, Vers 3. Unter diesen haben auch wir alle eins gewandelt. Paulus beschreibt erstmal die Epheser und malt ihnen das Bild vor und sagt, aber ich nehme mich nicht aus dieser Gleichung heraus. Ich, Paulus, bin da nicht besser. Ich, Paulus, war auch einst ein Toter. Genau das, ein Sohn des Ungehorsams. Einer, der die Gemeinde Gottes verfolgt hat. Einer, der Böses tat und glaubte, Gutes zu tun. Mein Blick war völlig verfinstert. Und deswegen musste Gott kommen, um mir dieses Licht zu bringen. Und Paulus meint nicht nur die Epheser und sich, sondern jeden Menschen, der jemals gelebt hat. Es gibt keinen, der aus dieser Gleichung heraustritt, außer einem, darüber sprechen wir gleich. Das ist der Gesamtzustand der Welt. Das ist das Bild, das wir für diese Welt malen dürfen. Und zwar Totengräber und Menschen des Ungehorsams. Wir taten, was böse ist. Und unser Alltag war völlig vom Bösen bestimmt. Und wir häuften uns immer mehr Gottes Zorn an. Ohne es sogar vielleicht zu ahnen. Dein Tag beginnt und du tust alles Mögliche und verstehst nicht, dass das größte Wesen, der Herrscher Himmels und der Erde, Gott, der wahrhaft lebt, auf dich herabblickt und zornig ist über die Dinge, die du tust. Zornig ist über die Dinge, die ihn nicht ehren, die aber deinem Fleisch entsprechen, die deinen Willen entsprechen und die Satan Freude bereiten. Und Paulus malt dieses vorher und möchte, dass du kurz innehältst und darüber nachdenkst, wer du einst warst. Es ist nämlich ein starker Kontrast zu den Versen in Kapitel 1. Diese Botschaft ist ernüchternd. Liebe Epheser, so wart ihr einst. Und wir dürfen nicht vergessen, Paulus nutzt hier nicht nur ein Bild. Also er nutzt eine bildhafte Sprache von Toten. Und man könnte hier an dieser Stelle meinen, okay, wenn es ein Bild ist, dann könnte man ja gucken, wie stark darf man dieses Bild auch aufs Echte übertragen. Paulus meint beim Todsein wirklich Todsein. Also kein Mensch ist fähig, selbst lebendig zu werden. Und warum er das macht, später wird er nämlich darüber sprechen, dass wir mit Christus auferweckt worden sind. Und deswegen ist das Todsein kein Bild, sondern echtes Leben. Und das ist ein großer Unterschied. Denn wenn du über ein Bild sprichst, könntest du sagen, naja, ein Bild hat ja immer ein Ende, so von der Bedeutung her. Irgendwo gibt's dann doch ein Fünkchen Hoffnung in dir. Irgendwo gibt's ein Fünkchen Gutes in dir. Paulus muss hier an dieser Stelle übertreiben, um deutlich zu machen, wie dunkel eigentlich dein Leben ist. Nein, Paulus meint es ernst. Das ist nicht nur ein Bild. Du bist wirklich tot und da ist kein Fünkchen Gutes in dir. Es ist eine völlige Verderbtheit des Menschen. Und die Epheser lebten in einer Stadt, die Zauberei liebten. Das war eine Stadt, die sehr offen war für alles kosmische Dunkle. Es gab sehr viele Zauberer. Das ist dann auch das Problem mit Paulus, das sie haben. Es kommen zu viele Menschen zum Glauben und auch dann durch die anderen, die da hinkommen. Und plötzlich boomt das Geschäft nicht mehr in der Stadt, das genau diese Stadt ausgemacht hat. Und zwar diesem Herrscher der Finsternis noch mehr zu dienen, indem man ihm sogar Geld gescheffelt hat und viel mehr Menschen verführt hat mit all den möglichen Dingen. Und er sagt, und ihr habt ihm gedient. Das war nichts Gutes dabei. Ihr habt Finsternis geliebt. Ihr habt dem Geist in der Luft gedient und nicht dem Geist der Wahrheit. Sie waren Bürger dieses Zeitalters und hatten keine Aussicht auf das kommende Zeitalter, nämlich Gottes ewiges, herrliches Reich. Da ist nämlich eine Barriere dazwischen. Zwischen dieser Welt und dem Fürsten dieser Welt und dem Geist der Wahrheit und Gottes Licht. Und auch wir, die wir heute an Jesus glauben, waren einst Tote in diesem Zeitalter und dienten diesem Fürsten der Finsternis. Und unsichtbare Ketten hielten uns gefangen. Und ahnungslos, vielleicht, häuften wir täglich den Zorn Gottes auf uns durch die Übertretung unserer Sünden. Und was Paulus hier macht, an anderen Stellen beschreibt er sogar die Sünden, die die Menschen gemacht haben, um noch zu verdeutlichen, was alles zu diesen Sünden gehört, was alles Gebote sind Gottes, die übertreten worden sind. Hier macht er es subtil in der Art zu sagen, liebe Epheser, egal ob jetzt ein Zauberer unter euch sitzt oder ein Kind, alle sind Kinder des Ungehorsams. Es gibt die verschiedenen Sünden und es gibt verschiedene Grade an Übertretungen der Sünden, aber vor Gott sind erstmal alle Menschen gleich, und zwar von Natur aus Kinder des Zorns. Und da gibt es keine Level, auf denen man stehen kann, auf dem der eine vielleicht besser ist und auf den anderen der eine etwas schlechter, der eine vielleicht ein bisschen mehr sich angehäuft hat und der andere weniger. Wenn du kein Kind Gottes wirst, ist der Ausgang der Tod. Es gibt nämlich keinen dritten Weg für jemanden, der irgendwie doch Gutes angehäuft hat, versucht hat, gegen das Böse zu kämpfen und am Ende da irgendwo dazwischen rauskommt. Nein, wir alle sind Tote. Welches Putzmittel also, welches Heilmittel kann mir nun vermarktet werden? Welches kann mir jetzt ein echtes Nachher geben, bei dem ich das Totenbild sehe und dann einen lebendigen Menschen? Und es gibt eins. Und das ist ein echtes Vorher und ein echtes Nachher. Und nicht das, was man vielleicht in der Vermarktung nutzt. Es ist das vielleicht schönste Aber der Bibel. Vers 4. Gott aber. Der reich ist an Barmherzigkeit. Die Intervention kommt von Gott höchstpersönlich. Diese Welt liegt im Argen, im Dunkeln. Und man könnte fragen, wer kann nun uns daraus rausholen? Und die Antwort müsste sein, niemand, denn alle sind damit beschäftigt, dem Dunklen und Bösen zu dienen. Niemand ahnt, dass es irgendwie eine Rettung gibt und einen Retter gibt. Alle sind verdorben. Alle laufen in den Tod und rufen noch andere in den Tod mit, hineinzukommen. Wer kann uns nun retten? Gott aber. Liebe Epheser, als ihr noch in Sünden wart, schreibt Paulus, war Gottes Güte bei euch. War Gottes Güte in eurer Vergangenheit, die gegen ihn gerichtet war, die nichts mit Gott zu tun haben wollte. In dieser Vergangenheit leuchtet Gottes Güte. Der, dessen Zorn über dir schwebt, hegt eine große Liebe zu dir, als du noch Sünder warst. Die Güte Gottes ist nämlich geduldig. Der Sünder stirbt nicht in seinen Sünden, sondern darf den Moment erleben, in dem er als Toter lebendig wird. Das ist Güte Gottes, dass er uns nicht hinweggerafft hat, als wir noch in unseren Sünden lebten. Dieses Aber ändert unser Leben drastisch. Feinde Gottes werden Freunde Gottes. Weinen wir dann eigentlich unserem alten Leben hinterher? Paulus nutzt hier dieses drastische Bild, um den Ephesern zu zeigen, wovon wir gerettet worden sind. Er möchte aber auch damit etwas Pädagogisches machen, und zwar deutlich zu machen, es gibt nichts Gutes an diesem alten Leben. Ihr wurdet von allem befreit, um in einem viel besseren und einem viel herrlicheren Leben zu leben. Also lasst alles ab, was in diesem alten Leben noch ist. Dieses alte Leben ist trostlos und es hätte für uns nur den Tod bedeutet. Nichts Gutes. Und deswegen denk an das schönste Aber der Bibel. Es hat nämlich alles in deinem Leben, wenn du an Jesus Christus glaubst, verändert. Es hat dich neu gemacht, es hat dich aus dem Tod ins Leben geholt. Und der Kampf mit der Sünde geht weiter, gegen die Feinde Gottes, gegen die Welt, gegen Satan und gegen unser Fleisch. Und freue dich, dass es das göttliche Aber für deine Vergangenheit gibt. Nun, welches Heilmittel hilft, Tote wieder lebendig zu machen? wie wird ein Haufen Knochen wieder ein ganzer Körper, der atmet und geht? Das ist nun Gottes Güte für unsere Gegenwart, nämlich die Verse 4 bis 6. Gott aber, der an Barmherzigkeit reich ist, hat um seiner großen Liebe willen, die er zu uns hegte, auch uns, als wir tot waren, durch die Übertretungen mit Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr errettet worden. Und hat uns mit Christus Jesus mit auferweckt und mit ihm in die himmlischen Regionen versetzt. Das Heilmittel, um Tote zu retten, um diesen Knochenhaufen zum Leben zu erwecken, ist die Kraft, mit der Christus auferweckt worden ist. Das ist das, was wirklich echt ist, das ein Vorher und Nachher malen kann. Das ist das Mittel, das Paulus hier deutlich macht, das Gott sich ausgedacht hat, um Tote lebendig zu machen. Es muss die Kraft sein, die alles andere sprengt, und zwar den Tod. Und die gegenwärtige Errettung der Epheser liegt in der Vergangenheit. Deine jetzige Errettung liegt auch in der Vergangenheit. Und damit meine ich nicht nur den Tag deiner Bekehrung, sondern dein Heute wird nämlich von einem viel älteren Ereignis bestimmt. Und zwar, es ist das Ereignis, an dem Jesus Christus gestorben ist. Und dein Heute wird davon bestimmt, durch Gottes Güte und Gnade, dass du mit Jesus, der du an Jesus glaubst, mitgestorben bist. Der Sünde gestorben, schreibt Paulus an anderen Stellen, in anderen Briefen. Und was er hier dann nutzt, ist das Besondere, was uns aus dem Tode herausgeholt hat. So wie Jesus Christus, der nicht im Tod geblieben ist, sondern auferweckt wurde, der auferstanden ist und dann wieder unter uns wandelte, unter den Menschen damals, so sind auch wir mit auferweckt worden. Damals ist das geschehen, was dich heute in der Gegenwart lebendig macht, was dich leben lässt. Das ist die herrliche Auferstehungskraft. Und weil du glauben darfst, dass Jesus einst auferweckt worden ist, dürfen die Epheser und darfst du auch heute daran glauben, dass du auch lebendig gemacht worden bist durch Gottes Geist. Und wir sind nicht nur mit auferweckt worden für ein Leben, das jetzt besser ist, das nicht mehr nach Tod riecht und nach Leben aussieht, sondern mitversetzt. Also wir laufen mit Christus mit, in seinen Tod hinein, dann in der Auferstehung und dann mitversetzt. Dieses Ereignis passiert bei Himmelfahrt. Jesus Christus setzt sich zur Rechten Gottes und auch wir wurden mitversetzt in die himmlischen Regionen. Und das ist nämlich Gottes große Gnade an uns. Denn die Epheser leben noch in dieser Welt. Sie leben noch in einem Zeitalter, das vergänglich ist. Ein Zeitalter, das voller Sünde ist. Ein Zeitalter, das von Sünde beherrscht wird. Aber sie bekommen ein neues Erbe. Und zwar nicht hier auf Erden, sondern eins, das mit Christus im Himmel auf uns wartet. Und dies bestimmt dein Heute. Gott, der ewig ist, hat für deine Vergangenheit und Gegenwart gesorgt. Und als wir noch Sünder waren, hegte Gott Liebe zu uns, die wir eigentlich den Zorn verdient haben. Und er bestimmt auch deine Zukunft. Sein Sohn hat alles dafür getan. Und deswegen gehören wir nicht mehr dieser Welt an, nicht mehr diesem Zeitalter. Die Epheser sollten daran erinnert werden, dass auch wenn sie weiter in Ephesus leben und auch wenn weiter in Ephesus Sünden getrieben werden, auch Zauberei und vieles mehr, so gehören sie da nicht mehr hin. Sie waren einst so, jetzt nicht mehr. Sie haben ein ganz anderes Bürgertum erhalten. Du lebst nun für Christus und bist schon mitversetzt in das echte Zuhause, und zwar in die himmlischen Regionen. Und noch nicht ganz. Es ist nämlich so, dass wir eine Zeit hier auf Erden leben müssen. Wir sind Himmelsbürger und Bürger zur Zeit noch eines Landes, in dem wir leben müssen, in dem wir Gott die Ehre geben durch unsere Taten. Und hier könnte man sich die Frage stellen, wie viel Macht hat dann eigentlich diese Welt und diese Fürstentümer auf uns? Wie viel Macht haben Feinde Gottes über uns? Und hier an dieser Stelle deswegen ein kleiner Exkurs zu den Feinden Gottes, die Paulus hier nur kurz andeutet, weil hier auch der Hauptmerk auch viel mehr darauf liegt, auf das Vorher und Nachher. Aber es wichtig ist für uns, denn ich denke, es ist eine Frage, die uns doch immer wieder beschäftigt, zu sagen, man könnte ja auch fast romantisiert darüber nachdenken, dass wir jetzt mitversetzen in die himmlischen Regionen. Dann sollte ja alles gut aussehen. Aber jeden Tag stehen wir in einem ständigen Kampf mit der Sünde, mit dem Fleisch. Die Welt, das sind alle sündigen Systeme und alles sündige Denken und das wird eines Tages vergehen. Das Fleisch, das ist unser altes Leben, unser sündiges Leben, könnte man hier an dieser Stelle sehen. Es ist alles, was gegen Gott gerichtet war. Unsere Einstellung, unser Denken, unser Fühlen. Und hier wird der Fürst der Finsternis oder der Fürst, der in der Luft herrscht, beschrieben. Und das ist Satan. Und viele Christen, denke ich, haben ein falsches Verständnis von Satan. Man glaubt, dass das so zwei große Mächte im Universum sind. Also es gibt dann einmal das Gute und das Böse und die kämpfen gegeneinander. Und am Ende, so die christliche Hoffnung, gewinnt das Gute. Knapp. So nicht. Satan ist überhaupt nicht mächtig im Gegensatz zu Gott. Er ist ganz klein im Gegensatz zu Gott. Ja, er ist mächtiger als die Menschen. Das zeigt uns dieser Text deutlich. Und zwar, dass ihm für eine Zeit Macht gegeben ist über Menschen. Und zwar die Söhne des Ungehorsams sind. Dass er über sie verfügen kann. Dass er mit ihnen Dinge tun kann, die ihnen selbst vielleicht nicht gefallen könnten. Aber er hat einen sehr geringen Einfluss auf die Kinder Gottes. Denn das ist die Grenze, die wir überschritten haben. Wir sind nicht mehr Bürger dieser Finsternis. Wir sind nicht mehr Söhne des Ungehorsams und damit nicht mehr in seinem Herrschaftsbereich. Und doch sind wir von seinem Herrschaftsbereich umringt. Und das beschreibt Paulus mit der Luft. Wir laufen durch diese Luft. Und hier ist noch einiges, wo er wüten darf. Aber wir dürfen uns trösten, dass Satan ein mächtiger Feind Gottes ist, aber nicht in die Nähe Gottes kommen kann. Er hat keine Eigenschaft Gottes. Er ist weder allwissend, noch ist er allmächtig, noch ist er allgegenwärtig. Er hat gewisse Einflüsse, aber sie sind alle begrenzt. Und du darfst dich deswegen auch freuen, dass Satan diese Macht nicht über dich haben darf, sondern dass du Kind Gottes bist und damit in Freiheit leben darfst von all dem, was er hier so bestimmt. Unsere Gegenwart ist daher von Kampf bestimmt, weil er trotzdem die Kinder Gottes versucht zu verführen, sagt uns das Wort Gottes. Weil er versucht, Kinder Gottes zu reißen. Und deswegen darfst du auch hier an dieser Stelle dankbar sein für die Güte Gottes, dass er das nicht schaffen wird, dass er seine Kinder bewahren wird. Er hat dich nämlich durch Jesus Christus, der du an Jesus glaubst, vom Tod zum Leben gebracht. Und deswegen erinnere dich an dein altes Leben und staune über den Kontrast, den Gottes Güte bewirkt. Ich denke, da darf jeder für sich sehen, wo wir einst waren und wie wir jetzt sind, was Gott in uns tut, wie Gott uns befreit von den Dingen, die ihm nicht geehrt haben. Und wir sollen natürlich gemäß unseres neuen Lebens wandeln. Das Alte ist nämlich vergangen. Das ist nicht etwas, wonach wir uns wieder sehnen oder wo wir wieder hinkommen wollen. Und deswegen auch hier der Auftrag an uns Gemeindemitglieder in der Gemeinde, einander zu ermutigen, gegen Gottes Feinde zu kämpfen. Das ist nicht für jeden Einzelnen bestimmt, dass wir hier jeder Einzelne sitzen und glauben, den Kampf alleine führen zu müssen, sondern lass uns aufeinander Acht haben, auf den anderen. Und zu gucken, wie wir helfen können, gemeinsam gegen diese Welt zu kämpfen, geistlich gesehen, gegen Satan und auch gegen unser eigenes Fleisch. Dass wir Gott die Ehre auch dadurch geben, wie wir in der Gemeinde miteinander für Gott kämpfen. Und Gottes ewige Güte hat deine Vergangenheit in Jesus Christus beseitigt, dir ein neues Heute geschenkt. In dieser Gegenwart darfst du leben. Das mitversetzt und mitauferweckt gilt ja auch für heute, wo du dich freuen darfst, als Kind Gottes diese neue Identität zu besitzen und dich daran zu erfreuen. Und Gottes Güte schenkt dir Hoffnung für deine Zukunft. Und somit auch der dritte Punkt, Gottes Güte für deine Zukunft. Es war nämlich für viele römische Kaiser, das wussten auch die Epheser üblich, eine gewisse Art an Barmherzigkeit, an Gnade den Leuten zu erweisen. Es gab immer wieder Geschenke für die Leute, wenn es dem Kaiser gut ging, oder auch Begnadigung. Es gab gewisse Verbrecher, denen man dann Gnade geschenkt hat und man sie wieder freigelassen hat. Feste wurden veranstaltet zu Ehren des Kaisers, aber auch da gab es verschiedene Mittel, die man auch den Armen gegeben hat. Nur war das Ganze meist willkürlich. Also es hing von der Laune des Kaisers ab und das hing auch vom Geldbeutel des Kaisers ab, weil dieser irgendwann mal leer war. Somit waren diese Gnadenerweise, diese Barmherzigkeit des Kaisers nur zeitlich begrenzt. Ein moderneres Beispiel wäre die WM 2014 in Brasilien. Da musste man richtig viel machen. Und zwar wurden die verschiedenen Stadien, die eigentlich heruntergekommen waren, einige viel zu klein für die WM-Standards, erneuert und vergrößert. Und die Vorher-Nachher-Bilder sind beeindruckend. Du hast diese alten Gebäude, die renoviert, restauriert wurden, Parkanlagen drumherum gebaut. Es wurde richtig schön. Und ich denke, alle Besucher, die dort zu dem Zeitpunkt waren, konnten sich schon an diesem Spektakel erfreuen, wie schön auch so eine Architektur sein kann, wie man ja öde Flächen plötzlich grün machen kann. Das Ganze wurde gut gepflegt. Wenn man jetzt aber schaut, mehr als 10 Jahre später, was alles von Glanz und Gloria geblieben ist, so stehen die meisten der Stadien völlig verwahrlost da, sind völlig im maroden Zustand. Das Interesse ist nämlich weg und auch das Geld. Und dann hast du ein Vorher, ein Nachher und dann so ein Danach, das eigentlich wieder dem Vorher ähnelt. Und ich denke, das ist auch die Problematik mit unserem Leben. Also egal, wie gut das Putzmittel ist, egal, wie gut das Heilmittel ist, so ein Vorher-Nachher ist auch nur zeitlich begrenzt. Und das wird ja meistens nicht gesagt. Irgendwann mal suchen wir das nächste bessere Putzmittel oder das bessere Heilmittel oder den besseren Montagekleber, weil der eine nicht gehalten hat und das Vorher-Nachher, naja, für 30 Sekunden war oder vielleicht für 30 Jahre. Trotzdem geht alles zu Ende. Und es gibt also ein schreckliches Danach. Nicht aber bei Gottes Güte. Vers 7. Um in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns zu erweisen, in Christus Jesus. Gottes Reichtum hat kein Ende. Das Vorher-Nachher, das Paulus malt, bleibt beim Nachher. So, liebe Epheser, wie ihr geworden seid, das ist euer Zustand, in dem ihr bleiben dürft. Und dafür müsst nicht ihr sorgen, ihr müsst gemäß diesem Stand wandeln, aber dafür sorgt euer barmherziger Gott. Er sorgt, dass es nie ein Danach gibt, das euch nicht gefällt. Und wir sehen die Bilder in der Bibel, die dafür genutzt werden. Das Öl bei einem Propheten, das nie ausgeht. Es wird gegossen und gegossen und es geht nicht aus. Brot wird vermehrt und vermehrt und es kommt immer mehr. Und man denkt, gibt es da ein Ende? Du darfst heute vom Tisch essen. Aber Gott bereitet für uns ein Festmahl vor, das nie enden wird. Das in Ewigkeit Freude bereiten wird. Heute darfst du einen Schatten davon erleben, von dem, wie gütig der Herr ist. Dieses Brot wird nie ausgehen. Wir werden in Ewigkeit seinen Sohn Jesus Christus sehen. Und das ist, worin Gott deutlich machen möchte, dass er seine Barmherzigkeit in Ewigkeit darstellen möchte. Und zwar, du sollst seinen Sohn Jesus Christus in Ewigkeit sehen. Und das soll dich täglich daran erinnern, wie freundlich und wie gütig der Herr an dir war und was er dir getan hat. Die Ewigkeit ist dazu bestimmt, dass wir dieses Werk sehen und uns daran erfreuen, was Gott in uns getan hat. Ein Leben in Herrlichkeit bei Gott. Und deswegen umschließt Christi Werk dein Gestern, dein Heute und auch dein Morgen. Und das Schöne ist, und Jesus ist derselbe, gestern, heute und auch morgen. Und deswegen ist auch deine Errettung gesichert. Es gibt kein Danach, das dich erschrecken kann. Dein Heil ist auch nicht in einem Bankschließfach in Gelsenkirchen deponiert, sondern in den himmlischen Regionen. Dahin wurde es versetzt, wo weder Rost hinkommt noch Motten. Und deswegen kommt das Beste noch. Egal wie dieses Leben aussieht, auch wenn es uns Freude bereitet, wir dürfen nicht glauben, dass wir hier angekommen sind. Das Beste kommt zum Schluss. Und macht das dich nicht hoffnungsvoll? Christus hat uns umschlossen und hat uns aus diesem Tod herausgeholt. Und die Epheser, als sie das gelesen haben, denke ich, sind auch in Jubel ausgebrochen über das, was Christus getan hat. Dieser Reichtum, den sie bekommen haben. Menschen, die es überhaupt nicht verdient haben. Das ist, als ob du ein Erbe bekommst, obwohl du gar nicht, also du weißt gar nicht von diesem Erbe. Es ist nicht so, dass deine Eltern sterben oder jemand, von dem du weißt, dass er dich in einem Testament, ein Testament für dich hinterlassen hat. Da läuft einer dir hinterher, als du noch Sünder warst und gibt dir das größte Erbe, worüber du, wo du gar nicht darüber nachdenken könntest und sagt, du bist nun mein Kind. Und wir dürfen deswegen heute unserem Gott danken für dieses Erbe, das er in seinem Sohn Jesus Christus uns geschenkt hat. Und abschließen möchte ich mit einer Antwort auf die Frage, was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Und das fasst sehr gut zusammen, was diese Predigt erreichen möchte. Dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem treuen Heiland Jesus Christus gehöre, der mit seinem teuren Blut für alle meine Sünden vollkommen bezahlt und mich aus aller Gewalt des Teufels befreit hat und so bewahrt, dass ohne den Willen meines Vaters im Himmel kein Haar von meinem Kopf fallen kann, ja, dass mir sogar alles zu meinem Heil dienen muss. Darum sichert er mir auch durch seinen Heiligen Geist das ewige Leben zu und macht mich von Herzen willig und bereit, fortan für ihn zu leben. Amen.